mit Hans-Jürgen Bartsch. Heute Beginn und Aufstieg der Kybernetik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir dürfen Sie nun begrüßen zu unserem dritten und vierten Teil über diese noch junge Wissenschaft. Teil 3 wird bestückt von Professor Hermann Schmidt, Berlin. Alle vier Teile hat die RIAS-Funk-Universität erstmals im Jahr 1963 ausgestrahlt. Gestern referierten an dieser Stelle dazu Professor Richard Wagner und Dr. Konrad Zuse. Hermann Schmidt wurde 1894 in Hanau geboren und starb 1968 in Berlin. Promoviert hat er an der Philosophischen Fakultät Göttingen. Er habilitierte sich 1929 in Aachen. Die Kybernetik wurde an der Technischen Hochschule Charlottenburg zu seinem Spezialgebiet. Bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1960 hatte er eine Professur an der Fakultät für Maschinenwesen der Technischen Universität Berlin inne.
In der folgenden halben Stunde will ich versuchen, auf die mir zur Kybernetik gestellten 5 Fragen einzeln in der mir vorgelegten Reihenfolge und in der gebotenen Kürze zu antworten. Die erste Frage lautet: Wie sind Sie dazu gekommen, sich mit dem zu beschäftigen, was wir heute Kybernetik nennen? Die Beschäftigung mit dem, was wir 1940 allgemeine Regelkreislehre nannten und was heute nach einer weit ausgreifenden Entwicklung oft als Kybernetik bezeichnet wird, fiel in eine Zeit, in der ich mich neben meiner technischen Lehrtätigkeit mit biologischer und philosophischer Anthropologie beschäftigte, und zwar mit der schwierigen Frage nach der menschlichen Existenz. Ich hatte wenig Erfolg, jedoch Folgendes dabei gelernt. Pico della Mirandola und spätere Philosophen, auch Kant, haben uns gelehrt, dass wir in unserer Existenz nicht fertig sind, wie das Tier, sondern dass wir unsere Individuation aus eigener Kraft fortsetzen müssen, um zu existieren. So war die Frage geblieben, worin diese Fortsetzung der menschlichen Individuation bestand, was wir wissen müssten, um sie fortsetzen zu können. Seine natürliche Individuation kann der Mensch aus eigener Kraft nur durch den Wandel seiner Grundrelation zur Natur fortsetzen, in der er sich technisierend und erkennend mit der Natur auseinandersetzt. Zu dem erforderlichen Wissen gehört also jedenfalls die Kenntnis des Verhältnisses des Menschen zu seiner Technik. In dem mir im damaligen Reichspatentamt leicht zugänglichen Stand der Technik war von etwa 1940 ab die Regelungstechnik als Schwerpunkt der technischen Entwicklung nicht mehr zu übersehen. Ihr Grundgebilde und ihr Grundbegriff war der Regelkreis. Mit der ersten zutreffenden mathematischen Theorie des Regelkreises hatte Maxwell gezeigt, dass im technischen Regelkreis ein kreiskausaler Zusammenhang beliebig vieler physikalischer Größen beliebiger Art gegeben war. Durch seine Bildung wurde ein nach dem Rückkopplungsprinzip arbeitendes eigengesetzliches System geschaffen, das wenigstens eine seiner Größen von systemfremden Einflüssen unabhängig machte, sie im einfachsten Fall konstant hielt. Die mathematische Theorie des technischen Regelkreises in der Form eines Systems von Differentialgleichungen zeigte den kreisrelationalen Zusammenhang auch der die einzelnen Regelkreisgrößen bezeichnenden Symbole. Ließ man die Bedeutung der Symbole offen, so dachte man die Kreisrelation unabhängig von jedem raumzeitlichen Zusammenhang beliebiger, kausal verknüpfter physikalischer Größen bloß als logische Form der Relation leerer, mit beliebigen Elementen zu besetzender Stellen. Die Kreisrelation war eine Leerstellenform, die mit beliebigen Elementen aus allen möglichen Bereichen des Seins und des Denkens besetzt werden konnte. Sie ist keine bloße Gedankenkonstruktion. Sie wurde zunächst in Übereinstimmung mit der sinnlichen Erscheinung des Regel- und Rückkopplungskreises gedacht. Sie schien in ihrer Allgemeinheit die höchste Abstraktion der strukturtechnischer kreisrelationaler Systeme zu sein, deren sämtliche Elemente der Quantität, der Qualität und der Modalität nach beliebig gewählt werden konnten. So entstand alsbald die reizvolle Aufgabe, diese kreisrelationale Form mit Elementen aus verschiedenen außertechnischen Bereichen zu besetzen. Es war mir bekannt, dass der russische Physiologe Pavlov betont hatte, für den Physiologen sei es wichtig zu wissen, wie es dem Organismus gelinge, eine ganze Reihe seiner Zustandsgrößen, zum Beispiel seine Temperatur und seinen Blutdruck, konstant zu halten. Die Vermutung lag nahe, dass der Organismus dies ebenso macht wie der technisierende Mensch, dass es organische Regelkreise waren, die für die Homöostasie sorgten. Ein Organismus bestand also wohl aus einem System miteinander verkoppelter Regelkreise, deren Anzahl die entwicklungsgeschichtliche Ordnung der Organismen bestimmte, an deren Ende der unfertige, um seine Existenz bemühte Mensch stand. Die Berliner Physiologen W. Trendelenburg und K. Kramer bestätigten 1940 auf meine Bitte, dass das Aufrechtstehen des Menschen und die Konstanz seines Blutdruckes Ergebnisse von Regelungsvorgängen waren. Die Regelkreise im technischen und im organischen Bereich zeigten bis zu einem gewissen Grade ihre Aufgliederung auch an weiteren Beispielen alsbald ihre übereinstimmende Relationsstruktur. Sie erwiesen sich als analog. Die Kreisrelation war damit mit organischen Elementen gebildet und als wesentlich für die Existenz des Organismus erkannt. Es fand sich rasch eine ganze Reihe organisch-somatischer Regelkreise bei Tier und Mensch. Darüber hinaus hatte offenbar auch die rätselhafte psychophysische Grundrelation des Menschen zur Natur kreisrelationale Struktur. Der Handlungskreis, der mit ihm verbundene Laut-Hörkreis und der Sprach-Denk-Kreis im Sinne der Humboldtschen Sprachtheorie zeigten dies. Die Kreisrelation war also auch die Form des psychophysischen Sinnvollzugs im Handeln und im Denken, die Grundform, in der sich der Mensch mit der Natur auseinandersetzte. Wir hatten damals in unserer Sammlung technische, somatisch-organische und pragmatisch-psychophysische Systeme mit kreisrelationaler Struktur. Die technisch-organische Regelkreis-Analogie war gesichert. Es kam hinzu, dass die Systeme mit analoger Struktur nicht alle voneinander unabhängig waren. Der technische Regelkreis war ja ein Produkt des Menschen. Gewiss war von der technisch-organischen Analogie ein Einfluss auf die technische und biologische Problematik zu erwarten. Über die bloße Analogie hinaus musste aber auch der Ursprungszusammenhang der Analoga beim Menschen für die biologische und philosophische Anthropologie Folgen haben. Es schien, als ob sich die kreisrelationale Struktur des Handlungskreises auf die Natur übertragen hatte und der technische Regelkreis das Produkt dieser Übertragung sei. Die zweite Frage heißt: Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Entwicklung des kybernetischen Ansatzes und welche Erfahrungen haben Sie hierbei gemacht? Erwähnenswerte Schwierigkeiten gab es bei der ursprünglichen Entwicklung technisch-organischer Regelkreisanalogien nicht. Die Einrichtung eines Lehrstuhles für Regelungstechnik an der Technischen Hochschule im Jahre 1944 und der von dem Verein Deutscher Ingenieure gebilligte Plan eines Institutes von 1941, in dem die allgemeine Regelkreislehre insbesondere zusammen mit Biologen bearbeitet werden sollte, waren günstige Voraussetzungen für ihre Weiterentwicklung. Nach dem Kriege bot sich jedoch an der Technischen Universität keine Möglichkeit, die allgemeine Regelkreislehre in einer der Fakultäten unterzubringen. Die Regelungstechnik sei an den Lehrstühlen zu behandeln, zu deren Fachbereich die jeweilige Regelgröße und das technische System gehörten, an denen sie auftrat. Die technisch-organische Regelkreisanalogie habe keinerlei wissenschaftlichen Wert. Diese Ablehnung war für mich unverständlich, bedauerlich, aber doch auch lehrreich. Unverständlich war sie vor allen Dingen deshalb, weil ein Blick auf die amerikanische und sowjetische Literatur schon damals das außerordentlich lebhafte internationale Interesse an der Kybernetik zeigte. Aber auch deshalb, weil die Technische Universität die Bildung des Menschen und nicht die des Fachmannes ausdrücklich als ihr vornehmstes Bildungsziel bezeichnet hatte und diese bedeutsame Aufgabe jedenfalls die verstärkte Pflege der Zusammenhänge der einzelnen Fachgebiete verlangte, wozu gerade die junge Kybernetik wertvolle Ansätze bot. Belehrend aber war die Ablehnung dadurch, dass es der beziehungslose Spezialismus war, der die Gründe für sie lieferte. Es gelang nicht, das im Denken des Besonderen stets mitgedachte Allgemeine, also im Denken des einzelnen technischen Regelkreises, die stets mitgedachte Kreisrelation zu erkennen. Nur mit dieser Erkenntnis aber war ein spezielles Regelungsproblem zu einem Grundproblem der Technik und der Biologie zu vertiefen. Die dritte Frage lautet: Was verstehen Sie unter Kybernetik? Ein Blick auf das mit Kybernetik bezeichnete wissenschaftliche und technische Neuland zeigt heute eine täglich wachsende Fülle von Einzelarbeiten. Die Regelungstechnik hat in den letzten 20 Jahren bedeutende theoretische und praktische Fortschritte gemacht, beispielsweise mit den selbstoptimierenden Regelkreisen. Andere Arbeiten betreffen elektronische Rechenanlagen, digital und analog wirkende Systeme, lesende, lernende, lehrende, übersetzende, schachspielende Mechanismen und ihre vielfachen Anwendungen. Solche Systeme, die Hypothesen aufstellen und über ihre Gültigkeit urteilen, die, so meint man manchmal, nicht nur deduktiv denken, sondern in ihren Kombinationen und Komparationen auch schöpferisch tätig sind. Bei dem Studium dieser Arbeiten kommt man mit einer längeren Reihe alter, nicht-technologischer Wissenschaften in Berührung, besonders der Logistik, der Algebra, der Physiologie, der Biologie, Pädagogik, den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften und mit den neuen Wissenschaften der mathematischen Informationstheorie und Kommunikationstheorie. Man wird dabei auf zahlreiche grundsätzliche Aufgaben aufmerksam, zum Beispiel auf die Algebraisierung des Funktionsbegriffs, auf die Frage, ob Kybernetik notwendig zu einer mehrwertigen, mindestens dreiwertigen Logik führt, ob zwischen Subjekt und Objekt ein eigengesetzlicher dritter Bereich anzuerkennen ist, ob unser ganzes Denken kalkulisierbar und mechanisierbar ist oder ob seine Kalkulisierbarkeit eine Grenze hat. Wir erfahren aber auch, dass die Begeisterung für die Kybernetik in einer zu raschen Extrapolation der an einfachen Erfahrungstatsachen gewonnenen Einsichten ihren unkritischen Ausdruck findet. Es heißt da, der Mensch bedürfe auch für sein Selbstverständnis nur der Begriffe der Physik. Sein Gehirn sei vollständig mechanisierbar und der ganze Mensch könne, da er nur eine Nachricht sei, von Ort zu Ort telegrafiert werden. Diese über ein weites Feld zerstreuten Anliegen der Kybernetik machen es uns schwer, auf die Frage eine Antwort zu geben, was unter Kybernetik zu verstehen ist. Die große Mannigfaltigkeit der kybernetischen Aufgaben hat aber doch einen gemeinsamen Schwerpunkt. Er liegt in dem Problem der Mechanisierung unseres psychophysischen Verhaltens, ob dieses nun auf Ergebnisse im Bereich der Res Cogitans oder der Res Extensa der äußeren Natur gerichtet ist. Durch diese problematische Mechanisierung werden Funktionen weiter Bereiche unseres Verhaltens auf physische Systeme der äußeren Natur übertragen, ohne dass das von uns angestrebte Ergebnis geändert würde. Durch diese Übertragung wird offenbar die menschliche Grundrelation zur Natur geändert. Wir wollen versuchen, uns wenigstens eine Vorstellung des Grundzuges dieser Änderung zu machen, die für die Fortsetzung unserer Individuation notwendig ist. Seine Grundrelation zur Natur vollzieht der Mensch von jeher in dem pragmatischen Regelkreis, an dem wir den Handlungskreis und den eng mit ihm verknüpften Sprach-Denkkreis unterscheiden. Wir nennen ihn hier den pragmatischen Kreis und geben in dieser Benennung seiner Funktion als Handlungskreis den Vorzug, weil sich unser Sprechen und Denken an unserem Handeln entfaltet hat. Diesen psychophysischen pragmatischen Kreis schließt der Mensch beim sinnvollen Tun über die äußere Natur und verbindet so die Natur als Faktum, als Symbol und als Gedachtes mit sich. Er weiß, dass diese Verbindung mit der Natur für seine Existenz notwendig ist. Er hat aber keinen Begriff von dem Vollzuge seiner Existenz, obgleich er viele Dinge kennt, die ihr dienen. Die Änderung unserer Grundrelation zur Natur sehen wir nun darin, dass sich der pragmatische Kreis im Bereich des Physischen beziehungsweise im Bereich des Physischen und Psychischen objektiviert, je nachdem der pragmatische Kreis als Handlungskreis auf die Natur als Faktum oder als Sprachdenkkreis auf die Natur als Gedachtes gerichtet ist. Während der pragmatische Kreis das Psychische und Physische, also mehrere Arten des Seins, in problematischer Verknüpfung enthält, wird durch seine Objektivation seine kreisrelationale Struktur auf den Bereich nur einer Seinsart übertragen, zum Beispiel auf das Physische. Die Kreisrelation ist die Invariante dieser Übertragung. Wir betrachten nun seine Objektivationen in der Reihenfolge ihrer phylogenetischen und ontogenetischen Entwicklung, in der der Mensch sein Interesse zunächst auf die Änderung der physischen Natur richtet. Die Objektivation des Handlungskreises im Physischen geht in einem von der menschlichen Gattung getragenen universalgeschichtlichen Prozess vor sich, der sein Ziel in sich hat. Über die Stufe des Werkzeugs und der Arbeitsmaschine führt er von der Vorgeschichte her zu den technischen Regelungssystemen kreisrelationaler Struktur. Die Gegenwart ist dadurch in der menschlichen Universalgeschichte ausgezeichnet, dass in ihr dieser von der Gattung getragene entelechiale Objektivationsprozess endet und den einzelnen Menschen sein Ziel, die Übertragung der kreisrelationalen Struktur des Handlungskreises auf die physische Ebene, erkennen lässt. Ursprünglich schloss sich der pragmatische Kreis über die physische Natur als einem bloßen, beliebig geformten Mittel für unsere Existenz. Heute hat diese physische Natur als Teil des pragmatischen Kreises in den Regelungssystemen kreisrelationale Struktur angenommen, also die Struktur des Ganzen, dem sie angehört. Der physischen Natur sind mit dieser Strukturänderung, wie wir wissen, bedeutende Funktionen des Organismus übertragen worden. Sie ist insoweit in unsere Existenz einbezogen. Unsere organische Existenz ist durch diese Einbeziehung erweitert worden. Die Funktionsverteilung innerhalb unserer erweiterten Existenz hat sich gegenüber der organischen dadurch verändert, dass psychophysische Funktionen zu rein im Physischen ablaufenden Vorgängen objektiviert worden sind. Diese Änderung der Funktionsverteilung innerhalb der erweiterten Existenz nennen wir die Entfaltung der Existenz. Auf diese erste Änderung der menschlichen Grundrelation zur Natur durch die Objektivation des Handlungskreises gründet sich die Regelkreislehre oder die Kybernetik. Wir fragen weiter nach der Objektivation des pragmatischen Kreises für den Fall, dass er als Sprachdenkkreis auf die Natur als Ganzes gerichtet ist. Dieses Gedachte als Sinn einer Aussage ist nicht ohne dingliches Symbol möglich. Die Objektivation des psychophysischen Sprachdenkkreises wird also seine kreisrelationale Struktur sowohl der Natur als Symbol als auch der Natur als Gedachtem aufprägen müssen. Wir betrachten zunächst den Objektivationsprozess im Bereich des Symbols. Die Technik des Symbols entwickelt sich etwa von dem einfachen Wegweiser über die Buchdruckerkunst mit beweglichen Lettern, die Setzmaschine zu den analogen und digitalen Rechensystemen, wiederum kreisrelationaler Struktur in der Gegenwart. Durch diese Objektivation wird die Natur als Symbol insoweit in unsere Existenz einbezogen, als wir ihr die auf die Bestimmung des Gedachten gerichtete Funktion des Sprachdenkkreises übertragen. Unsere durch die Einbeziehung der Natur als Faktum erweiterte Existenz wird durch die Einbeziehung der Natur als Symbol und die damit verbundene Änderung in der Funktionsverteilung gegenüber unserer Grundrelation zur Natur geändert, erweitert und entfaltet. Bei unserer Beschränkung auf den Menschen und unter Berücksichtigung der beiden bisher besprochenen Objektivationen würden wir hiernach unsere dritte Frage so beantworten. Die Kybernetik ist die Lehre und die Konstruktion technischer Systeme mit dem Ziel, unsere psychophysische Grundrelation zur Natur im Physischen zu objektivieren. Man könnte auch daran denken, die den beiden Objektivationen entsprechenden Technologien als Regelkreislehre und Symbolkreislehre mit der ihr zugehörigen Logistik und Informationstheorie zu unterscheiden. Wir sind nun auch darauf vorbereitet, auf die vierte Frage zu antworten. Sie lautet: Worin sehen Sie die Bedeutung der Kybernetik? Unter ihrer Bedeutung verstehe ich ihren Wert für unsere unfertige Existenz, also für die Fortsetzung unserer Individuation. Dass die Kybernetik hierfür einen Wert hat, steht außer Frage, denn wir arbeiten in ihr an der Erweiterung und Entfaltung unserer Existenz und übertragen dabei, wie wir wissen, der Natur als Faktum und Symbol Funktionen, die wir vordem nur mit der Anstrengung des Begriffs ausüben konnten. Hierdurch werden die Auswirkungen unserer von der physischen Natur übernommenen Funktionen gesteigert, das Sozialprodukt und die Kommunikation der Menschen untereinander wachsen. Die Kybernetik ist also gewiss ein Schritt in der Änderung unserer Grundrelation zur Natur. und sie leistet mit ihm einen Beitrag zur Fortsetzung unserer Individuation. Der Wert dieses Schrittes besteht aber nicht nur darin, dass wir bisher bewusst vollzogene Funktionen mehr und mehr an die physische Natur abgeben, sondern auch in der Frage, vor die sie uns stellt, welche Folgen diese Verschiebung unserer Funktionen nach außen hin für das Selbstverständnis des Menschen hat. Erst die Antwort auf diese Frage entscheidet abschließend über den existenziellen Wert der Kybernetik. Die Frage nach dem Selbstverständnis des Menschen und ihre Antwort sind ja keine gleichgültige geistige Beigabe zu unserem übrigen Dasein, die auch fehlen könnte, sondern es geht in ihnen um das existenznotwendige Wissen der Fortsetzung unserer unfertigen natürlichen Existenz. Dieses Wissen aber ist das Wissen der Änderung der vollständigen Grundrelation des Menschen zur Natur, mit der die Grundrelation zu den anderen Menschen, zu sich selbst und zu dem, was über ihm ist, zu einer Einheit verbunden ist. Wir haben bisher nur die Objektivationen des pragmatischen Kreises im physischen, noch nicht aber im Gedachten besprochen, die Änderung der Grundrelation also nur unvollständig betrachtet. Wir müssen die Objektivation des pragmatischen Kreises zu Ende führen, indem wir die Natur auch als Gedachtes in unsere Existenz einbeziehen. Abschließend wollen wir dann ein Wort über das Selbstverständnis des Menschen sagen, zu dem wir durch die vollständige Änderung der Grundrelation zur Natur, durch die faktische und symbolische kybernetische Technik und die Erkenntnis der Natur geführt werden. Die dritte und letzte Objektivation fordert, dass sich im Gange der physikalischen Erkenntnis in der Konstruktion der Natur in mathematischen Begriffen die Kreisrelation als die Form des Naturgesetzes bewährt. Wir machen nur drei Bemerkungen hierzu, um wenigstens das Überraschende dieser Forderung etwas zu mildern. Erstens ist die physikalische Erkenntnis in ihrer klassischen wie in ihrer nachklassischen Form gewiss nur ein Teil der Auseinandersetzung des ganzen Menschen mit der Natur. Man muss also nach dem Beitrag fragen, den das Erkennen der Natur zu dieser Auseinandersetzung leistet. Es ist mir nicht bekannt, ob diese Frage schon so gestellt worden ist. Kennzeichnet man diese Auseinandersetzung als Objektivation des pragmatischen Kreises, so ist damit der Beitrag des physikalischen Erkennens als eines Teiles dieses Kreises ebenso festgelegt wie im Falle der faktischen und der symbolischen Technik. Auch die Natur als gedachtes Objekt muss in der Erkenntnis kreisrelationale Struktur annehmen. Zweitens. Die klassische Physik scheint mit unserem Ansatz zunächst unverträglich zu sein. Denn mit ihrer Art der Objektivierung der Natur zerstört sie gerade die kreisrelationale Verknüpfung von Mensch und Natur, von Subjekt und Objekt, auf die sie im Experiment und ihrem konstruktiven Denken angewiesen ist. Sie schneidet das Objekt als Natur an sich aus dem kreisrelationalen Zusammenhang mit dem Menschen heraus und lässt den Rest dieses Zusammenhanges unbeachtet. Der Versuch, die Ordnung der Naturvorgänge in Raum und Zeit in Übereinstimmung mit den Prinzipien der klassischen Physik in kreisrelationaler Ordnung ihrer Größen zu schreiben und zu denken, ist aber trotzdem nicht von vornherein aussichtslos. Denn man kann jede Differentialgleichung als ein System von Gleichungen für wechselseitig aufeinander bezogene, also kreisrelational verknüpfte Größen schreiben. Schließlich hat sich in der nachklassischen Physik gezeigt, dass die klassische Art der Objektivierung den Fortschritt der Erkenntnis behindert. Man darf den experimentierenden, erkennenden Menschen nicht einfach weglassen, wenn man die Natur zum Objekt macht. Die Forderung, dem Objekt kreisrelationale mathematische Form zu geben, anstelle der Relation die Kreisrelation als Form des Gesetzes auszuzeichnen, scheint also im Sinne der Entwicklung der theoretischen Physik zu liegen, ihr jedenfalls nicht zu widersprechen. Auch durch diese dritte Objektivation wird die Natur, und zwar als Gedachtes, in unsere Existenz einbezogen. Denn die Kreisrelation als Form des Naturgesetzes ist zugleich die Grundform des erkennenden Sinnvollzuges. Ich komme nun zu der abschließenden Bemerkung über die Selbstauffassung des Menschen. In der dreifachen Objektivation des pragmatischen Kreises haben wir, wenn auch nur im groben, vereinfachenden Umriss, eine Vorstellung von der Änderung unserer Grundrelation zur Natur. In unserer technisierenden, erkennenden Auseinandersetzung mit der Natur streben wir diese Änderung als Fortsetzung unserer Individuation an. Wir wissen, dass dabei unser psychophysisches Sein in zwei Objektivationen der Natur eine Reihe seiner Funktionen überträgt und dass es die Kybernetik ist, die diese beiden Objektivationen fördert. In dieser Förderung besteht ihr existenzieller Wert. Ihre volle Bedeutung für unsere Existenz ist aber erst einzusehen, wenn wir die beiden kybernetischen Objektivationen im Zusammenhang mit der dritten Objektivation betrachten. In seiner vollständigen Objektivation macht sich das psychophysische Sein des pragmatischen Kreises zum Gegenstand. Es unterscheidet sich von sich selbst, setzt sich in die Äußerlichkeit und nur hierdurch kann es wissen, was es ist. Nur hierdurch kann es existieren. Das psychophysische Sein wird sein eigener Gegenstand in der Natur als Faktum, Symbol und Gedachtes. In allen diesen drei Arten seines Seins hat es als sein eigener Gegenstand kreisrelationale Struktur. Die drei Seinsarten, in denen sich unser psychophysisches Sein zum Gegenstand macht, stehen also im Zusammenhang der Erkenntnis der Natur. Das um sich selbst wissende psychophysische Sein weist sich also selbst als Erkenntnis der Natur, die es fördern muss, um zu existieren. Das, was man heute Kybernetik nennt, ist aus diesem Zusammenhang nicht zu entlassen. Der über sich selbst nachdenkende Mensch, der uns in seinem delphischen Wort aufgab, sich selbst zu erkennen, kommt in seiner heutigen technischen Welt, die für ihn dichtet und denkt, zu der Einsicht, dass er selbst Erkenntnis der Natur ist. Die Natur erkennt sich im Menschen selbst, der Ort für Ort in ihrem Inneren ist. Mit der Fortsetzung seiner Individuation ist der Mensch als die sich selbst fortschreitend erkennende Natur auf dem Wege zu dem, was über ihm ist. Es ist gut, auf diesem Wege unterwegs zu sein. Die fünfte und letzte Frage lautet: Wie beurteilen Sie die künftige Entwicklung der Kybernetik? Es ist kein Zweifel, dass wir heute, fast 25 Jahre nach dem Beginn ihrer Entwicklung, hinter dem internationalen Stand der Kybernetik, besonders dem Stand in den Vereinigten Staaten von Amerika und der Sowjetunion, zurück sind. Ebenso wenig zweifelhaft kann es sein, dass wir wegen des existenziellen Wertes der Kybernetik auch diesen Rückstand zum Anlass nehmen sollten, die Kybernetik zu fördern. Die Art der Förderung wird sich aus den Gründen unseres Zurückbleibens ergeben. Woran liegt dieser Rückstand? Nicht am Mangel an Geld und auch nicht an anderen, mehr äußeren Umständen. Die Gründe liegen tiefer. Es ist der schon genannte beziehungslose Spezialismus, der die Entwicklung der Kybernetik behindert. Der Spezialist, vorwiegend positivistischer Prägung, ist der Erbe eines europäischen Bildes der Gesamtwirklichkeit, in der der Mensch in zentaurischer Geist-Leib-Konstruktion die Res Cogitans von der Res Extensa durch eine durch ihn selbst hindurchgehende tödliche Grenze trennt, durch die schließlich dem Wissen von der extensiven Welt jede umfassendere Einheit versagt bleibt. Dieser zentaurische Mensch weist die ihm völlig fremde Aufgabe der Fortsetzung seiner Individuation, also auch die der kybernetischen Entwicklung, von sich. Er lässt sie höchstens zu, soweit sie seinen Spezialismus fördert. In der Notwendigkeit des Wandels dieser Selbstauffassung des Menschen liegt die Schwierigkeit für eine gesunde Weiterbildung der kybernetischen Arbeit. Um sie zu beheben, genügt es nicht, nur über die kybernetischen Systeme und ihre Anwendungsmöglichkeiten nachzudenken. Wir dürfen die Frage der Kybernetik nicht von der nach dem Menschen lösen. Vor allem müssen wir daran denken, dass die Fortsetzung der Individuation des Menschen eine Struktur des Gesamtfeldes der Wissenschaften und der technischen Bereiche verlangt, die dem Bestreben genügt, unser Wissen und Können in ihr zur Einheit zu bringen. Diese Struktur wird nicht mit derjenigen übereinstimmen, die wir heute an den Universitäten und technischen Hochschulen finden. Man sollte diesen heraufkommenden notwendigen Strukturwandel unseres Wissens und Könnens sorgfältig verfolgen, um darauf vorbereitet zu sein, wenn die Zeit gekommen ist, eine Universität einzurichten, die sich die Bildung des Menschen als Fortsetzung seiner Individuation zur Aufgabe macht. Die Technisierung der Welt ist von Europa ausgegangen. Sie hat den Menschen in eine schwere Krise seiner Existenz gebracht. Es könnte eines Tages als eine höchst verpflichtende europäische Aufgabe angesehen werden, den Menschen dieser Welt das Existieren in ihr zu lehren. Vielleicht könnte Berlin sich auf einen Beitrag dazu vorbereiten.
Soweit Professor Hermann Schmidt, Berlin, aus dem Jahr 1963.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Beginn und Aufstieg der Kybernetik heißt unsere derzeitige Vortragsfolge im Hörsaal, in dem wir Ihnen als nächstes Professor Norbert Wiener bieten. Norbert Wiener ist der Kybernetiker schlechthin. Er prägte nicht nur den Begriff für diese junge Wissenschaft, die nach 1950 ihren Aufstieg erfahren sollte. Wiener begründete sie ebenso. Er war ein amerikanischer Mathematiker und lebte von 1894 bis 1964. Das Manuskript des großen Forschers, das Sie nun mitverfolgen können, haben unsere Kollegen damals verlesen lassen.
Als die erste Auflage der Cybernetics, deutsch Kybernetik, erschien, begann damit sozusagen eine neue Wissenschaft. Der Veröffentlichung ging natürlich nicht nur sehr viel Arbeit voran, ich musste mich auch in eine mir mehr und mehr bewusst werdende neue Richtung hineinfügen. Das Buch Cybernetics stellte nach mehr als 10 Jahren das Ergebnis eines Arbeitsprogramms dar, das gemeinsam mit Dr. Arturo Rosenblüt jetzt am Instituto Nacional de Cardiología in Mexiko unternommen worden war. In jenen Tagen leitete Dr. Rosenblüt eine monatlich stattfindende Diskussionsreihe über wissenschaftliche Methodik, und da man jemanden dabei haben wollte, der mathematische Fragen kritisch untersuchen konnte, wurde ich ein aktives Mitglied der Gruppe, bis Dr. Rosenblüts Berufung nach Mexiko im Jahre 1944 die Diskussionsfolgen beendete. Lange schon waren wir uns darüber einig, dass die für das Gedeihen der Wissenschaft fruchtbarsten Gebiete als Niemandsland zwischen den verschiedenen bestehenden Disziplinen vernachlässigt wurden. Denn es sind die Grenzgebiete der Wissenschaft, die dem qualifizierten Forscher die besten Möglichkeiten bieten. Wenn zum Beispiel die Schwierigkeiten eines physiologischen Problems im Wesentlichen mathematischer Natur sind, werden 10 Physiologen, die sich nicht in der Mathematik auskennen, genauso weit kommen wie ein Physiologe, der nicht mit der Mathematik vertraut ist, nicht weiter. Wenn ein Physiologe, der nichts von mathematischen Arbeitsweisen versteht, mit einem Mathematiker zusammenarbeitet, dem die Methoden der Physiologie ebenso wenig bekannt sind, vermag weder der eine noch der andere seine Probleme in eine Sprache zu übersetzen, mit der sein Partner arbeiten kann. Dass interdisziplinäre Forschung nötig war, um dieses Niemandsland auszufüllen, hatten Rosenblüt und ich erkannt, ehe wir das Gebiet unserer gemeinsamen Arbeit und unseren Anteil an ihm gewählt hatten. Der entscheidende Faktor für diesen Schritt war der Krieg. Mir war seit geraumer Zeit bekannt, dass im Falle einer dringenden nationalen Anspannung aller Kräfte meine Funktion innerhalb dieser hauptsächlich durch 2 Dinge bestimmt sein würde. Durch meinen engen Kontakt mit dem Forschungsprogramm der Rechenmaschinen, entwickelt von Dr. Vannevar Bush, und meine eigene gemeinsame Arbeit mit Dr. Yuk-Wing Lee auf dem Gebiet der Synthese von elektrischen Schaltungen. Die Arbeit, die sich aufgrund dieser Forschungen entwickelte, soll im vorliegenden Vortrag nicht weiter besprochen werden. Sie führte jedoch zu Ideen, die im Zusammenhang mit der Untersuchung des Nervensystems von Interesse sind. Unsere wirkliche Zusammenarbeit ergab sich aus einem anderen Projekt. Es handelte sich um die Probleme des Entwurfs von FLAC-Rechengeräten. Dringend erforderlich angesichts des deutschen Luftwaffenpotenzials und der defensiven Lage Englands. Es ging dabei um ein Zielsystem, worin nicht nur mechanische, sondern auch menschliche Elemente eine Rolle spielten, sodass die Probleme der Kontrolle beider Elemente zu untersuchen waren. Schon vor dem Krieg war es klar geworden, dass die Geschwindigkeit des Flugzeugs alle klassischen Methoden der Feuerleitung überholt hatte und dass man alle notwendigen Rechnungen in die Regelungsapparatur selbst einbauen musste. Diese Rechnungen erweisen sich als schwierig aufgrund der Tatsache, dass ein Flugzeug eine Geschwindigkeit besitzt, die einen sehr ansehnlichen Bruchteil der Geschwindigkeit jenes Geschosses darstellt, das zum Beschuss verwendet wird. Demgemäß ist es außerordentlich wichtig, das Geschoss nicht auf das Ziel abzuschießen, sondern so, dass Geschoss und Ziel im Raum zu einem späteren Zeitpunkt zusammentreffen. Wir mussten deshalb eine Methode finden, nach der wir die zukünftige Position des Flugzeugs vorhersagen konnten. Die einfachste Methode wäre eine geradlinige Extrapolation des augenblicklichen Flugkurses gewesen. Denn je mehr ein Flugzeug wendet und Kurven fliegt, umso geringer ist seine effektive Geschwindigkeit und umso länger verbleibt es in der Gefahrenzone. Bei Beschuss wird der Pilot aber nach Möglichkeit Zickzack oder Kunstflüge machen oder andere Ausweichbewegungen vornehmen. Nun liegt diese Handlung jedoch nicht völlig im Belieben des Piloten. Hat ein Flugzeug eine außerordentlich hohe Geschwindigkeit erreicht, wird eine zu plötzliche Abweichung vom Kurs sich beschleunigend auswirken und den Piloten bewusstlos machen. Diese und andere Betrachtungen erforderten eine Untersuchung des Problems der Vorhersage der Flugkurve. Und festzustellen war demnach, ob sich die Ergebnisse als günstig oder ungünstig für die Anwendung eines Regelungsverfahrens erweisen würden, das solche Kurvenprädikatoren enthalten musste. So war ich also mit der Forschungsarbeit für ein mechanisch-elektrisches System beauftragt, das für die Übernahme einer spezifisch menschlichen Funktion entwickelt wurde. Einmal für die Ausführung einer komplizierten Rechnung und zweitens für das Vorhersagen von zukünftigen Ereignissen. In diesem Fall sollten wir nicht auf die Erörterung der Ausführung gewisser menschlicher Funktionen verzichten. In manchem Feuerleitgerät ist es wirklich so, dass die Zielwerte direkt durch Radar hereinkommen, aber üblicherweise ist ein menschlicher Richtschütze an einem Zielgerät tätig und beide stellen einen wesentlichen Teil der Feuerleitanlage dar. Überdies wird ihr Ziel, das Flugzeug, auch von Menschenhand gesteuert und es ist wünschenswert, über die Operationscharakteristiken dieser Steuerungsvorgänge unterrichtet zu sein. Mein Mitarbeiter Mr. Bigelow und ich kamen zu dem Schluss, dass ein äußerst wichtiger Faktor im willensgesteuerten Handeln das ist, was die Regelungstechniker mit Rückkopplung bezeichnen. Bei der Suche nach Parallelen zu solchen Rückmeldekreisen im Bereich des willensgesteuerten menschlichen Handelns und nach Beispielen für ihre Störung fanden wir den Intentionstremor und die dem Intentionstremor diametral entgegengesetzte Parkinson'sche Krankheit. Beides Mal trat, wie sich mathematisch zeigen ließ, eine äußerst starke Rückkopplung auf. Ich möchte hier nicht weiter auf Details eingehen. Das Wichtige war die Kenntnis der tatsächlichen Einheit von Problemen der Nachrichtenübertragung, der Regelung und auch der statistischen Mechanik, sowohl bei der Maschine wie auch im lebenden Gewebe. Es erwies sich als unentbehrlich, eine Terminologie zu finden, die auf diese zwei Arten von Problemen anwendbar war, wenn man eine Reihe neuer Ideen einführen wollte, die sich auf die Gemeinsamkeit bestimmter Vorgänge in menschlichen wie technischen Organismen bezogen. Aus diesem Grunde habe ich dann auch den neutralen neogriechischen Ausdruck Kybernetik gewählt, vom griechischen Kybernetes gleich Steuermann kommt, wobei ich anerkennen möchte, dass die erste bedeutende Schrift über Rückkopplungsmechanismen, ein Artikel über Fliehkraftregler, im Jahre 1868 von Maxwell veröffentlicht wurde. Im Verlauf der weiteren Entwicklung dieser Forschungen wurde es offenbar, dass die Rückkopplungstheorie von größter Wichtigkeit war und dass insbesondere hinsichtlich der oben erwähnten Analogie zwischen gewissen Fehlern der Rückkopplung bei mechanischen Apparaten und gewissen Nervenkrankheiten eine gemeinsame Theorie entwickelt werden musste. So kam es also zur Kybernetik. Als ich zuerst über Kybernetik schrieb, bestanden die Hauptschwierigkeiten darin, dass die Vorstellungen der statistischen Informationstheorie und der Regelungstheorie neu waren und sogar auf die Denkhaltung der Zeit schockierend wirkten. Heute sind sie schon allgemein geworden. Die Rolle der Rückkopplung sowohl in der Technik als auch in der Biologie ist wohl bekannt. Die Theorie der Information und die Technik des Messens und des Übertragens von Nachrichten ist für Ingenieure, Physiologen, Psychologen und Soziologen zu einer regelrechten Disziplin geworden. Es gibt heute Automaten und die mit ihnen verknüpften sozialen Gefahren, vor denen ich warnte, sind ebenfalls eine Realität. Ich musste mich also mit den Forschungsergebnissen der Nervenphysiologie vertraut machen und vor allen Dingen musste ich überzeugend darlegen, dass dieser neue Denkansatz für die Wissenschaft fruchtbar war. Kybernetik also ist die Lehre von Informationsübertragung und Kontrolle bei Maschinen und auch bei Lebewesen. In der Technik müssen viele kybernetische Fragen verarbeitet werden, besonders bei den sehr komplizierten Systemen der Raketentechnik. Zur Erforschung der Lebewesen ist die kybernetische Betrachtungsweise unentbehrlich, nicht nur für das Studium der bewussten Tätigkeit bei Menschen und Tieren, sondern auch für das Verständnis jener homöostatischen Vorgänge, die die für das Leben unentbehrlichen Gleichgewichtszustände bewirken. Ähnliche Gleichgewichtsprobleme lassen sich häufig bei volkswirtschaftlichen und soziologischen Vorgängen nachweisen. Es darf angenommen werden, dass mit der Zeit die Einflüsse und Anregungen, die von der Kybernetik kommen, sich mehr und mehr mit den aus den Bereichen der Systemtheorie herrührenden Anstößen vermischen und eine gemeinsame Theorie bilden werden. Zur Frage der Bedeutung, die das Gebiet der Kybernetik heute einnimmt, möchte ich sagen, dass man komplexe und organisierte Systeme heutzutage mehr vom Standpunkt der Nachrichtenübertragung aus studiert als vom rein energetischen Standpunkt. Wie ich schon früher sagte, kommen ähnliche Probleme auch bei ökonomischen und soziologischen Fragen vor. Die technischen sowie die medizinischen Anwendungsmöglichkeiten der Kybernetik nehmen mehr und mehr Raum ein. In der Medizin trifft man auf sehr interessante Probleme bei der Konstruktion von Prothesen, von verbesserten Hörgeräten. Die Fragen erstrecken sich über neue Sehsysteme für Blinde, Geräte, die die Arbeit von inneren Organen übernehmen, bis zu künstlichen Gliedmaßen. Man spricht davon, Prothesen mit Hilfe von Rückkopplung zu aktivieren. Man fragt sich, ob es besser sei, eine elektrische oder eine mechanische Kraftquelle für künstliche Gliedmaßen zu gebrauchen. Und man hat Experimente gemacht, in denen man die Speichen, mittleren und Ellennerven eines Amputierten unter örtlicher Betäubung freilegte und die elektrischen Signale zusammen mit aufgenommenen mündlichen Befehlen durch ein Kathodenstrahlenoszilloskop schickte. Der Amputierte dachte an gewisse Bewegungen seines verlorenen Gliedes und die so erreichten Daten wurden von einer Rechenanlage reduziert und ergaben erkennbare, gut verwendbare Signale. Auch die Ersetzung einer natürlichen inneren Homöostase durch eine künstliche zählt zu diesem Gebiet. Es ist zum Beispiel im Falle der Zuckerkrankheit wenigstens denkbar, dass man die Injektionen eines Tages nach dem Bedürfnis regeln können wird und nicht nach der Zeit. Dabei könnte man die Gefahr der Hypoglykämie wie auch der Hyperglykämie vermeiden. Diese Anwendungsmöglichkeiten kybernetischer Forschungsresultate ließen sich gewiss erweitern. Ich habe hier jedoch nur ein Beispiel aus dem Bereich der homöostatischen Medizin angeben wollen und ich glaube, dass die Prinzipien einer solchen Behandlung bei mehreren Krankheiten schon erkannt sind. Es ist nicht zu übersehen, dass überall auf der Welt, in Deutschland, in Italien, in der Sowjetunion und in den USA, die Zahl der kybernetischen Institute und Arbeitsgruppen von einem Jahr zum anderen steigt. Und wie die Zahl der neuen Arbeitsgruppen steigt, so scheinen sich auch die Anwendungsmöglichkeiten der kybernetischen Theorie zu mehren. Die Kybernetik ist ein neues und vielseitiges Gebiet. Und wenn ein neuer wissenschaftlicher Zweig wirklich lebendig ist, muss und soll sich der Schwerpunkt des Interesses im Laufe der Jahre verschieben. Vieles, was wir von unserem neuen Gebiet vor 15 Jahren zu erhoffen wagten, hat sich erfüllt. Gerade darum ist es angebracht, dass sich der Kybernetiker neuen Gebieten widmet und einen großen Teil seiner Aufmerksamkeit auf Ideen richtet, die im Laufe der Entwicklungen des letzten Jahrzehnts entstanden sind. Man wird in diesem Gebiet wohl eher eine Denkweise als einen Sammelpunkt von Dogmen sehen müssen. Eine Disziplin, die sich mit der Zeit, und zwar nach vielen Richtungen hin, entwickeln wird. Vielleicht sogar in Richtungen, deren man sich jetzt noch nicht bewusst ist.
Sie hörten ein verlesenes Manuskript von Professor Norbert Wiener, Massachusetts, als vierten Teil unserer Reihe Beginn und Aufstieg der Kybernetik. Auch für morgen laden wir Sie wieder herzlich ein, wenn wir die Kybernetik-Vorlesungsreihe fortsetzen.